Aktien mit Garantiedividenden, Aktien mit Anleihencharakter und hoher Upside. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da erhalten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze mittlerweile seit über 10 Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. Auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte, der Newsletter, der wird auf jeden Fall am Sonntag versendet, ohne Ausnahme, seit über 10 Jahren. Und da erwarten dich ganz verschiedene Themen. Es kann sein, dass wir antizyklische Investitionschancen besprechen am Sonntag, wenn ich bestimmte Bereiche für besonders interessant erachte. Oder es kann sein, wir besprechen die Zinsentwicklung, was das für dich bedeutet, im Tagesgeldbereich, im Anleihenbereich, wo die größeren Chancen sind. Also ganz verschiedene Themen erwarten dich jeden Sonntag. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast, der gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung jeden Sonntag direkt in dein E-Mail-Postfach und du bist bei diesem Format noch nicht dabei, dann kannst du dich gerne jetzt uns anschließen und das kannst du ganz einfach tun und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Und das ist heute ein Thema, wo aus meiner Sicht gar nicht so viele deutsche Privatanleger auf dem Radar haben, auf dem Schirm haben. Und das ist das Thema der sogenannten Aktien mit Garantiedividenden. Bei diesen Aktien ist es so, dass du hier als Aktionär einen vertraglichen Anspruch hast auf eine Dividendenzahlung. Das ist bei anderen Aktien ja anders. Da gibt es dann zwar Aktien, die auf eine Dividendenkontinuität achten, die Dividenden immer weiter steigern, aber du hast keinen Vertragsanspruch. Und bei Aktien mit Garantiedividenden, da hast du einen Vertragsanspruch und damit wird die Aktie ein Stück weit zu einer Anleihe, weil bei einer Anleihe, da hast du ja auch einen Anspruch auf eine feste Zahlung, auf einen festen Coupon in der Regel. Und dadurch wird eben eine Aktie mit einer Garantiedividende, die wird häufig etwas risikoärmer, die schwankt häufig etwas weniger und dann kommt noch hinzu, dass es dort so ist, dass du dort immer einen Großaktionär hast, weil nur dann wird eine solche Garantiedividende in einer bestimmten Konstellation fällig und daraus ergibt sich dann noch eine weitere mögliche Upside, das werden wir uns heute in dieser Podcast-Folge genauer ansehen. Ich möchte jetzt erstmal einsteigen und zwar mit einem Beispiel und zwar mit der Postbank. Die Postbank, die gehört heute ja mittlerweile zur Deutschen Bank. Und wenn wir mal uns die Historie anschauen, wie die Deutsche Bank die Postbank übernommen hatte, dann war das so, dass 2010, also vor ungefähr 14 Jahren, da hielt die Deutsche Bank etwas unter 30% der Postbank-Aktien und dann hat damals die Deutsche Bank ein freiwilliges Übernahmeangebot offeriert und hier 25 Euro je Postbank-Aktie den verbleibenden Aktionären geboten. Etwa 2 Jahre später, im Februar 2012, da hatte die Deutsche Bank dann schon knapp 94% der Postbank-Anteile. Einen Monat später, im März 2012, da hatte dann die Deutsche Bank bekannt gegeben, dass sie Beratungen über den Abschluss von einem sogenannten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Postbank als abhängigem Unternehmen und der Deutschen Bank als herrschendem Unternehmen abgeschlossen haben. Das entscheidende Stichwort in Bezug auf das Thema der Garantiedividende, das ist hier das Stichwort Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der löst dann in Deutschland bei einer börsennotierten Gesellschaft, der löst dann eben auch das Thema der Garantiedividende aus. Und das werden wir uns dann jetzt gleich noch genauer ansehen, was das für Konsequenzen hat, auch am Beispiel dann von der Postbank. Was ist erstmal ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag? Wenn wir uns mal das Beispiel der Postbank und der Deutschen Bank ansehen. Die Deutsche Bank hatte also über 90% der Aktien von der Postbank. Und dann haben sie gesagt, jetzt streben wir dieses Thema an. Jetzt streben wir einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an. Im Namen steckt es ja schon drin. Es geht also um mehr Beherrschung von dem herrschenden Unternehmen, in unserem Fall die Deutsche Bank. Und es geht um die Abführung von dem Gewinn von dem abhängigen Unternehmen, also von der Postbank, an das herrschende Unternehmen, also an die Deutsche Bank. Mittels einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, da kann also eine Aktiengesellschaft ihre Leitung einem anderen Unternehmen, einem Großaktionär, einem Hauptaktionär unterstellen bzw. sich dazu verpflichten, ihre Gewinne an ein anderes Unternehmen abzuführen. Mit einem solchen Vertrag, da zielen Hauptaktionäre regelmäßig darauf ab, dass also die Firma, dass das abhängige Unternehmen, dass es enger integriert wird. Man erhofft sich dadurch auch zum Beispiel Kostensynergien und natürlich auch, dass man dann über den Gewinn von dem abhängigen Unternehmen, dass man dort dann auch entsprechend verfügen kann. In dem damaligen Fall, da war also das Ziel, dass die Deutsche Bank versucht hat, durch einen solchen Vertrag, dass die Postbank, dass sie ein Stück weit enger an die Deutsche Bank rückt, weil die Deutsche Bank hatte ja schon über 90% und deswegen haben sie damals dann das hier angestrebt. Es gibt hier eine gesetzliche Voraussetzung, also was sind die Voraussetzungen, dass man das überhaupt einleiten kann, dass man es beschließen kann. Hier ist ein entsprechender Beschluss der Hauptversammlung erforderlich, der eine Präsenzmehrheit von mindestens 75% des Grundkapitals erfordert. Bei der Deutschen Bank war das damals überhaupt kein Problem, weil die ja bei über 90% bereits lagen. Aber sie hätten das sogar früher dann beschließen können, weil man eben nur 75% vom Grundkapital dann benötigt. Es gibt in dieser Konstellation jetzt ja noch andere Aktionäre. Es gibt Restaktionäre, es gibt verbleibende Aktionäre, es gibt Minderheitsaktionäre, die noch an dem abhängigen Unternehmen beteiligt sind. Und bei der Postbank damals waren das circa 6% der Aktien, die noch in der Hand waren von anderen Aktionären, also von kleinen Aktionären zum Beispiel, aber auch meinetwegen von Fonds oder auch von irgendwelchen Spezialinvestoren, die sich auch auf solche Konstellationen spezialisieren. Diese Aktionäre, die laufen ja jetzt die Gefahr, dass die Gesellschaft, also das herrschende Unternehmen, in diesem Beispiel die Deutsche Bank, dass die dann das abhängige Unternehmen wirtschaftlich aushöhlt und dass man dann als Aktionär, wo man noch beteiligt ist an der Firma, dass man dort dann die Substanz verliert, weil das herrschende Unternehmen im Prinzip alles abzieht und man dann irgendwo nur noch, jetzt mal übertrieben gesagt, eine Hülle hat. Und hier muss also dann irgendwo der Restaktionär, der muss geschützt werden. Und das macht man in der Form, dass es eben so ist, dass der Hauptaktionär, wenn der einen solchen Vertrag anstrebt, wenn der also einen Abschluss von einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag anstrebt, dann muss der Hauptaktionär zwei Dinge tun. Und diese zwei Dinge, die sind gesetzlich verpflichtend, um eben die restlichen Aktionäre, um die Minderheitsaktionäre in einer solchen Konstellation zu schützen. Das Erste, was der Hauptaktionär machen muss, das ist das Folgende, und zwar, dass der Hauptaktionär, der Großaktionär, der muss ein Angebot abgeben, dass die Aktien zu einer angemessenen Abfindung eben verkauft werden können, dass die angedient werden können. Also er muss den restlichen Aktionären die Möglichkeit geben, zu einem fairen Preis, zu einem fairen Wert auch den Exit zu machen und die Aktien dann dem Großaktionär anzudienen. Und zweitens, da muss der Großaktionär auch etwas tun für jene Aktionäre, die das nicht annehmen, weil der Großaktionär jetzt noch nicht die Aktionäre gesetzlich rausdrängen kann, sondern er kann nur ein Angebot machen. Und wer das jetzt nicht annimmt, wer sagt, die angemessene Abfindung, die ist für mich nicht angemessen, die will ich nicht annehmen, da muss der Großaktionär dann eine jährliche fixe Ausgleichszahlung bieten. Und das ist genau das Thema der Garantiedividende. Es gibt also dann einen vertraglichen Anspruch auf eine fixe Dividendenzahlung, unabhängig auch davon, ob die Gesellschaft das in einem einzelnen Jahr erwirtschaftet hat. Weil der herrschende Aktionär, der muss das ausgleichen, der muss am Ende dafür dann bezahlen, wenn es nicht bezahlt werden könnte. Und das ist dann natürlich das Interessante, weil es hier diesen Vertragsanspruch gibt. Wenn wir uns erstmal überlegen, was ist eigentlich eine angemessene Abfindung oder welche Ausgleichszahlung ist gerecht für jene Aktionäre, die dabei bleiben, dann geht es hier natürlich immer um die wirtschaftliche Potenz von der Gesellschaft. Es geht um den Firmenwert der Gesellschaft und das ist niemals Wissenschaft. Das ist immer extrem subjektiv. Also da kann man nicht sagen, dieser eine Wert, der ist ganz objektiv fair, der ist ganz objektiv dann angemessen und gerecht. Und deswegen gibt es in diesen Fällen auch regelmäßig Rechtsstreitigkeiten, dass die Restaktionäre, dass es da zum Beispiel noch einen aktivistischen Investor gibt, der dann dagegen klagt und sagt, die Abfindung ist nicht fair, die Abfindung ist nicht angemessen oder auch die Ausgleichszahlung ist nicht angemessen, die ist nicht gerecht. Und das wird dann von Gerichts wegen überprüft und etwaig kann es dann auch sein, dass es dort dann am Ende noch viel mehr gibt, weil natürlich das erstmal ein Vorschlag im Prinzip ist. Also der Großaktionär, der hat zwar auch ein Gutachten, wo das Ganze dann untermauert wird, warum die Abfindung so und so sein soll oder die Ausgleichszahlung so und so. Aber natürlich am Ende ist es so, das macht ja ein bezahlter Gutachter. Und da ist natürlich wieder das Thema, dass das nicht ganz, also das ist nicht, gibt's nicht die eine Wahrheit und deswegen kann man auch eine andere Ansicht vertreten und das wird dann oft über den Weg des Gerichtes eben geklärt, was dann am Ende hier dann wirklich bezahlt werden muss und teilweise gibt's dann auch Aufschläge, die dann in den Folgejahren dann noch folgen. Im Falle der Deutschen Bank war es so, dass die Bank damals den verbleibenden Postbank-Aktionären, das waren ja nur noch wenige Prozent, dann von den ausstehenden Aktien, die da beteiligt waren, den Aktionären hat die Deutsche Bank 25,18 Euro je Aktie angeboten. Und wer das nicht annehmen wollte, weil man nicht die Aktionäre zwingen konnte zu verkaufen zu diesem Zeitpunkt, der konnte dabei bleiben und der erhielt dann diese Ausgleichszahlung, also eine Garantiedividende, damals in Höhe von 1,66 Euro nach Körperschaftssteuer und Soli. Das muss natürlich dann noch auf Aktionärsebene dann versteuert werden. Die Dividendenrendite damals lag durch die Ausgleichszahlung bei über 6%. Wenn man also die Zahlung in Relation zur Ausgleichszahlung nimmt, für jene Aktionäre, die an den Papieren festhielten. Wenn die Postbank jetzt in einem Jahr nicht Geld verdient hätte, dann wäre das Geld trotzdem geflossen, weil also der Großaktionär muss es dann ausgleichen, der ist verpflichtet, dass diese Zahlung kommt. Und das ist genau auch das Interessante bei dem Thema der Garantiedividende, weil damit sich auch das Wesen dann von der Aktie ein Stück weit verändert. Die angebotene Ausgleichszahlung, die hatte damals beim Kurs der Postbank erstmals eine Art Untergrenze eingezogen, obwohl es das ja nur für eine bestimmte Zeit gibt. Man hat dann eine Annahmefrist und auch nach dem Ablauf der Annahmefrist war das dann trotzdem noch ein Stück weit eine Art Untergrenze. Und über die Dividende, die garantiert war, hat man eben auch ein Stück weit einen Anleihencharakter gehabt. Und natürlich steht es auch im Wettbewerb zu anderen Anlagen. Und wenn du dort über 6% verdienen kannst und es garantiert ist, dann ist es natürlich so, dass man da auch ein Stück weit abgesichert ist, wenn das Umfeld jetzt nicht irgendwie so ist, dass man überall woanders dann 8% oder 10% bekommt am Zinsmarkt zum Beispiel. Und das war damals nicht der Fall. Also war das ein Stück weit auch dann eine Begrenzung durch die Dividende einerseits und die Dividendenhöhe dann im Prozent gesehen und eben auch durch die Ausgleichszahlung. Und dann war es ferner so, dass eben ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, wenn wir uns mal überlegen, was das ist, dann möchte ja die eine Gesellschaft die andere an sich enger binden. Dann ist es oft einfach ein erster Schritt oder ein Zwischenschritt zur Komplettübernahme, dass irgendwann also die restlichen Aktionäre rausgedrängt werden. Und das war dann bei der Postbank auch der Fall. Das kam 3 Jahre nach diesem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dass dann ein sogenannter Squeeze-out kam. Dann wurden die restlichen Aktionäre, die wurden dann rechtlich rausgedrängt. Da musste man nicht nur ein Angebot machen, sondern man konnte dann, wenn man genügend Anteile hält, wirklich auch sagen, jetzt müsst ihr verkaufen. Ihr müsst jetzt das Ganze abtreten. Das hat der Gesetzgeber deswegen gemacht, dass am Ende nicht ein einzelner Aktionär, jetzt übertrieben gesagt, der noch eine Aktie hält, dass der dann jetzt eine gesamte Übernahme von einer Gesellschaft blockieren kann. Da hat eben der Gesetzgeber gesagt, ab einem bestimmten Grad können die restlichen Aktionäre, wenn es nur noch ganz wenige sind, die können rausgedrängt werden, die werden gar nicht gefragt, wollt ihr verkaufen, die müssen verkaufen, aber dann natürlich zu einem angemessenen Preis. Und auch in diesem Fall war es jetzt so, dass der Preis dann deutlich oberhalb von dem Preis lag, den damals dann einige Jahre vorher dann, wo die Bank angeboten hatte, den Aktionären bei diesem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Das war damals dann der Squeeze-Out-Preis, der lag bei über 35 Euro, bei 35,05 im Juli 2015 und damit ungefähr 10 Euro oberhalb von dem anderen Angebot, was einige Jahre vorher kam. Und man hat ja in der Zwischenzeit auch über 6% dann pro Jahr jeweils verdient, beziehungsweise 1,66 Euro dann je Aktie. Also das war schon sehr interessant. Und heute gibt es ja die Postbank als eigenständiges Unternehmen nicht mehr. Die Postbank gehört zur Deutschen Bank. Und wenn wir uns aber den Chart mal anschauen, den Chart, den man sich ja noch ansehen kann, wo die Postbank noch an der Börse notiert war, da siehst du, dass die Postbank-Aktie, die ist dann damals ein Stück weit zur Anleihe geworden. Also wir sehen erstmal den Anstieg, wo es dann diesen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gab. Das hat sich abgezeichnet, da ist die Aktie dann raufgegangen und dann hat die Aktie sich relativ konstant immer weiter nach oben entwickelt und man hat ja parallel immer diese diese Ausgleichszahlen bekommen. Also insgesamt war das dann sehr, sehr interessant, weil man eben die begrenzte Downside hatte und man hatte die Fantasie, dass eben irgendwann dann die Deutsche Bank die restlichen Anteile dann übernimmt und dann auch die Börsennotierung erlischt, weil das kostet ja auch Geld. Also wenn die Deutsche Bank jetzt gesagt hätte, wir lassen die Postbank an der Börse, das hätten sie ja durchaus tun können, dann haben sie dort ja auch Kosten, weil du die Börsennotierung noch hast, dementsprechende Verpflichtungen dann hast mit der Börsennotierung, das kostet alles Geld. Und wenn man eh schon 94-95% der Anteile hat und mehr irgendwann, dann macht es natürlich unter Umständen auch Sinn zu sagen, jetzt drängt man die restlichen noch raus, bezahlt denen eben einen fairen Preis und dann habe ich auch das ganze Thema der Börsennotierung nicht mehr und kann das ad acta legen. Wir sehen an dem Postbank-Beispiel Folgendes. Nicht selten zieht die Ausgleichszahlung eine Art Untergrenze ein und oft traden diese Aktien wie Anleihen, weil man eben dann hier auch eine fixe Dividendenzahlung hat und das garantiert für die Laufzeit von dem Vertrag und gleichzeitig hat man aber noch eine Optionalität, weil oft ist es eben so, dass es ein Zwischenschritt ist, dass es ein Zwischenschritt ist und irgendwann auch eine Gesamtübernahme kommen kann. Das ist nicht garantiert, aber natürlich per Definition ist es so, dass das herrschende Unternehmen, das beherrschte Unternehmen enger an sich binden möchte und dann ist es jetzt nicht komplett weit hergeholt, dass irgendwann halt auch dann eine Gesamtübernahme kommen kann und es dann eben auch noch mehr geben kann. Zusätzlich ist es so, dass es auch eine gerichtliche Überprüfung geben kann, wenn eben einzelne Aktionäre gegen diese Angemessenheit dann von der Ausgleichszahlung und auch von dem Übernahmewert, wenn die dagegen vorgehen. Und dann kann es auch sein, dass das Ganze dann noch erhöht wird. Das ist also so die Gemengelage, die dort sicherlich sehr, sehr interessant sein kann. Man muss sich den Case trotzdem immer anschauen, also man sollte jetzt nicht blind eine Aktie kaufen, nur weil es dort eine Garantiedividende gibt, weil man hat natürlich auch Risiken, zum Beispiel kann auch der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gekündigt werden oder es kann auch sein, dass zum Beispiel die Aktie halt schon so hoch notiert, dass am Ende hier das auch nicht mehr so spannend ist von der Bewertung einfach und auch die Dividendenrendite für neues Kapital eben gering ist. Warum sind aber Aktien mit Garantiedividenden jetzt besonders interessant? Aus meiner Sicht spricht ein Grund dafür, dass wir eben jetzt ein fallendes Zinsumfeld haben und da werden natürlich garantiert verdienbare Dividenden, die werden im Endeffekt noch lukrativer und hier dürfte es in einigen Fällen dazu führen, dass die Kurse halt dann steigen und damit die Dividendenrenditen runtergehen, weil die Dividendenrenditen auch in dem Segment, die stehen immer im Wettbewerb auch zum Zinsmarkt und auch zu anderen Themen. Und hier sind halt die Dividenden garantiert und das ist natürlich das Interessante. Der zweite Punkt ist, dass aktuell die Börsenstimmung jetzt Anfang Oktober 2024 teilweise definitiv euphorisch ist und bei den richtigen Aktien mit Garantiedividenden, da stellt man sich auch deutlich konservativer auf im Vergleich zum allgemeinen Aktienmarkt. Man hat regelmäßig eine begrenzte Downside, man wird für das Warten fürstlich entlohnt und hat die Chance im Rahmen von einem Squeeze-Out irgendwann auch noch deutlich mehr zu bekommen. Wichtig ist aber, man muss sich trotzdem den Investment Case anschauen. Also es kann ein erster Startpunkt sein, das Thema einer Garantiedividende und da muss man sich den Investment Case eben noch genau ansehen. Ich habe in den letzten Wochen für mich persönlich eine Datenbank mit aktuellen Aktien mit Garantiedividenden erstellt und auch die einzelnen Fälle analysiert, weil das für mich selber interessant war und ich selber da geschaut habe, wo kann ich vielleicht noch Kapital investieren. Und oft werden Studien mit Aktien, mit Garantiedividenden, die werden oft für viel Geld verkauft, weil es da gar nicht so viele Informationen dazu gibt oder das einfach einiges an Zeit kostet, das aufzubereiten. Und vor allem muss man sich trotzdem den Case noch anschauen. Und ich habe eben da selber für mich jetzt eine Liste gemacht und auch mit einer Bewertung. Und wenn dich dieses Thema interessiert, mit den aktuell besten Aktien mit Garantiedividenden, dann würde ich dir empfehlen, dass du dich für den Newsletter einträgst unter geldbildung.de, weil es wird dazu bald eine Online-Präsentation geben. Da wird es dann ein Angebot geben, was aber sehr bezahlbar ist, wo du an einem Samstagnachmittag dabei sein kannst oder auch dann die Aufzeichnung ansehen kannst, wo wir dann eben die besten Aktien mit Garantiedividenden besprechen und uns auch anschauen, was sind die aussichtsreichsten Cases, um dort am Ende dann vielleicht auch neben einer hohen Verzinsung noch vielleicht auch einen Squeeze-Out dann in einigen Jahren zu haben. Wenn dich das also interessiert, dann empfehle ich dir, dass du dich unter geldbildung.de für den Newsletter einträgst, weil dort wirst du dann demnächst mehr Informationen zu dieser besagten Online-Präsentation erhalten. Das war heute das Thema. Und wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Folge mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von André Costolani. Wer gut essen will, kauft Aktien. Wer gut schlafen will, kauft Anleihen.